Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich hätte jetzt eigentlich gern meinen Podcast-Partner begrüßt, der die ganze Woche schon aus Protest Monster Energy getrunken hat. Aber die Krankheitswelle macht leider auch für uns nicht Halt. Ben ist leider krank. An der Stelle gute Besserung, Ben, wenn du das hier hörst. Deswegen müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen, aber ich denke mal, das kriegen wir zusammen auch gut hin. Ihr kennt das, Länderspielpause. Wir fangen an mit dem Blick, was geht bei den Legionären. Fangen wir an mit Miro Muheim, der bei der Schweizer A-Nation der Nati war. 2 Spiele, WM-Quali, 2-0-Sieg gegen Schweden, da saß er 90 Minuten auf der Bank. Und ein 0-0 gegen Slowenien, da wurde er in der 63. Minute eingewechselt. Ja, was kann man sagen? Er hat es aktuell halt schwer, an All-Star Rodriguez, den man noch aus der Bundesliga aus seinen Wolfsburg-Zeiten kennt, vorbeizukommen, aber scheint aktuell zumindest als Backup von jenem Rodriguez gesetzt zu sein. Für die Schweiz selber 10 Punkte, Erster in der Gruppe B, das heißt sehr gute Chancen auf die WM-Quali und die auch klar zu machen jetzt in der nächsten Länderspielpause im November. Und dadurch, Muheim, finde ich, anscheinend auch aktuell ganz gute Chancen, als Backup zumindest mitzufahren bei der WM. Wie viel er dann spielt, das wird sich zeigen. Viel spielen tut er gegen Georgi Goscholaischvili, unser anderer Schienenspieler. Der hat 90 Minuten gespielt gegen Spanien bei der 0-2-Niederlage und auch 90 Minuten gegen die Türkei bei der 1-4-Niederlage von Georgien. Beide aber auf der anderen Seite als beim HSV, nämlich als Linksverteidiger. Aber wirklich Chancen zur WM wird er nicht haben. Georgien ist als Dritter mit 6 Punkten. Oder hatte als Dritter mit 6 Punkten Abstand auf Platz 2, nur noch Außenseiterchancen auf die WM oder auf das WM-Ticket. Machen wir weiter mit Luka Vuškovic. Der hat eine wilde Länderspielpause hinter sich. Der hat erst für die A-Nazio ein Spiel mitgemacht von Kroatien und ist dann zur U21 weitergefahren. Bei der A-Nazio war es das WM-Quali-Spiel gegen Tschechien. Das ging 0-0 aus und Luka saß 90 Minuten auf der Bank. Dann wechselte er rüber zu U21, die übrigens von HSV-Legende Ivica Olic trainiert werden. Die hatten ein wichtiges EM-Quali-Spiel gegen die Ukraine, das haben sie 1-0 gewonnen. Luka Vuškovic hat 90 Minuten gespielt. Ob er Chancen auf die WM hat, das ist mir persönlich noch nicht ganz klar, das kann ich gerade nicht ablesen. Daniel Perez, beim HSV nur Bankspieler, in der Nazio von Israel eigentlich gesetzt. 0-5 verloren in der WM-Quali gegen Norwegen, hat gespielt, hat unter anderem 3 Tore von Erling Haaland kassiert. Beim 0-3 gegen Italien saß er dann 90 Minuten auf der Bank. Israel hat nach der Niederlage gegen Italien keine Chancen mehr auf das WM-Ticket und Perez war danach auch ein bisschen gefrustet, da kommen wir gleich noch zu. Aber wir haben ja noch 2 U-Spieler, einmal unseren norwegischen Flügelflitzer Rössing Lelesid mit Norwegens U19, die haben 3 Spiele gespielt, alle 3 gewonnen, 4-0 gegen den Kosovo, 4-0 gegen Armenien. Und stimmt, sie haben doch nicht alle 3 gewonnen, denn sie haben nämlich 1-2 verloren gegen die deutsche U19, unter anderem mit Otto Stange. Er hat alle 3 Spiele gestartet und gegen den Kosovo konnte er 2 Tore erschießen. Fabio Baldé hat sich ja den Verband gewechselt, ist jetzt bei der portugiesischen U21, hat 3-0 gegen Bulgarien gewonnen, saß da aber 90 Minuten auf der Bank. Beim Spiel gegen Gibraltar, einem spektakulären 11-0, hat er gespielt, hat sogar ein Tor geschossen, was der HSV auch auf Social Media geteilt hat und konnte auch noch 2 Vorlagen beisteuern. Also das Spiel gegen Gibraltar für Fabio Baldé ein gutes. Machen wir noch weiter. Wir wollen die Länderspielpausen jetzt auch immer nutzen, um einmal auf die Länderspielwoche beim HSV zu gucken und auch bei den Leihspielern, die der HSV ja hat. Einige, 5 Stück an der Zahl. Zu denen kommen wir gleich. Dann erstmal, was ging beim HSV? Erstmal vielleicht eine persönliche Nachricht. Noah Katterbach, wir hatten es letzte Woche schon angedeutet, ist zurück im Profitraining nach einem Gespräch mit Merlin Polzin. Aber auch da ziehen schon wieder dunkle Wolken auf, denn er deutete die Möglichkeit eines Winterwechsels an. Winterwechsel ist ein gutes Stichwort, denn Daniel Perez ist ebenfalls unzufrieden, gab im Umfeld der Nazio nach der 0-3-Niederlage gegen Italien ein wirklich harsches Statement, finde ich. Er hat gesagt, ihm wurde etwas anderes gesagt, bevor er gekommen ist und dass er deswegen überhaupt erst nach Hamburg gegangen ist. Wie gesagt, können wir jetzt weder bestätigen noch widerlegen, weil wir bei den Gesprächen nicht dabei waren. Aber der junge Mann scheint sehr gefrustet zu sein und aktuell geht die Tendenz eher tatsächlich zu einem Leihabbruch im Winter und dass er es nochmal woanders versucht. Dann müsste der HSV im Winter nochmal auf der Backup-Torwartposition nachlegen. Aber aktuell sieht es nicht so aus, als ob Daniel Perez bis Saisonende beim HSV bleiben wird, was ich persönlich sehr schade finde, aber auch irgendwo verstehen kann. Und Josef Paulsen, auch noch eine schöne Nachricht, ist endgültig zurück im Mannschaftstraining und wird gegen sein Ex-Team RB am Samstag, da kommen wir gleich auch noch zu, im Kader stehen. Schauen wir auf die Leihspieler. Zwei Namen haben wir beim SV Elversberg, die wir dahin verliehen haben. Das ist einmal Otto Stange und einmal Lukas Pereba. Otto Stange hat bisher 3 Spiele nur von der Bank gemacht, aber schon 4 Scorer, 2 Tore, 2 Vorlagen. Er trifft aktuell alle 35 Minuten im Durchschnitt. Das sind echt starke Werte. Spielt aber interessanterweise nicht die Rolle des echten Neuners, sondern spielte hauptsächlich im 4-2-3-1 von Elversberg die Rolle des rechten Außenstürmers. War jetzt auch bei der U19 EM-Quali dabei und hat auch dafür Deutschland getroffen. Also für Otto Stange läuft es gerade richtig gut. Das scheint eine gute Leihstation zu sein in Elversberg und ich hoffe mal, und ich glaube ihr da draußen auch, dass er mehr Einsatzminuten noch kriegt in den nächsten Spielen, vielleicht auch mal irgendwann mal ein Spiel von Anfang an machen kann und dass er weiter so trifft und scoret, weil dann kriegen wir da, glaube ich, einen richtig guten Stürmer sportlich wieder zurück fürs nächste Jahr. Der andere Spieler ist Lukas Poręba, ZDM aus Polen, den wir ausgeliehen haben, hat 8 Spiele gemacht für die SV Elversberg, davon 6-mal in der Startelf, die anderen beiden Male eingewechselt, hat sich mittlerweile etabliert auf der 6 bei Elversberg, hat schon 2 Torvorlagen zugesteuert, sammelt fleißig Minuten, auch da kann man sagen, die Leihe läuft bisher absolut positiv, denn die SV Elversberg ist zudem Tabellenführer aktuell in der zweiten Liga, in dem Moment, wo ich das hier aufnehme, ist der nächste Spieltag noch nicht gespielt. Ich nehme am Freitagmorgen auf und mit 19 Punkten ist die SV Elversberg aktuell Tabellenführer. Weiterer Spieler, den der HSV ausgeliehen hat, ist der finnische Zehner Anssi Suhonen von Öster IF. Der hat 10 Spiele gemacht und 10-mal in der Startelf als Zehner. Also auch hier richtig gute Leihe bis jetzt für ihn. Hat 1 Tor bisher erzielen können. Ist ein sensationeller Fallrückzieher gewesen. Den habt ihr vielleicht auch gesehen. Der HSV hat es auf jeden Fall auf Social Media auch geteilt. Nur der Tabellenplatz, der sieht halt nicht so gut aus. Tabellenplatz 14 in Schweden, das bedeutet aktuell Relegation. Abstiegsplätze sind auch noch nicht distanziert, aber man kann auch noch rauskommen aus dem Keller. Also, es ist tiefer Abstiegskampf in Schweden für Anssi Suhonen, aber zumindest spielt er und sammelt ordentlich Spielzeit. Und der letzte im Bunde ist Joel Aguiekum, Innenverteidiger, der ausgeliehen ist nach Viktoria Köln, die dritte Liga. Startelf-Einsätze leider noch nicht. Er hat 4 Spiele gemacht, ist 4-mal eingewechselt worden. Durchschnittlich kommt er aber so pro Einwechslung auf 42 Minuten. Das ist schon echt ordentlich, fast eine ganze Halbzeit. Wenn man so ein bisschen auf seine Statistiken guckt, er gewinnt so pro Spiel im Durchschnitt 5 Bälle zurück. Das ist gut. Wehrt ungefähr 1 Ball pro Spiel ab. Ist okay. Aber er wird halt auch mehrmals pro Spiel aktuell noch überdribbelt und hat schon mehrere Fehler aufweisen können, die zu Abschlüssen vom Gegner geführt haben. Insgesamt kann man, finde ich, sagen, es ist okay für die erste Profistation. Und ich hoffe für ihn, dass er irgendwann im Laufe der Saison mal in die Startelf rein rotiert. Aber wie gesagt, es ist seine erste richtige Station im Profifußball. Er kam ja vor der Saison aus der U23 des HSV, die in der Region Nord spielt, die ja keine Profiliga ist. Und von daher, um im Profifußball anzukommen, vielleicht erstmal der richtige Schritt aktuell in der dritten Liga. Und schauen wir mal, wie wir es in der nächsten Länderspielpause bewerten. Viktoria Köln wiederum bei dem Team, wo er ist. Für die läuft es sehr gut, die sind Fünfter in der dritten Liga aktuell nach 10 Spielen mit 17 Punkten und haben nur 3 Punkte Abstand auf den zweiten Platz, sind also mittendrin im Aufstiegsrennen, also vielleicht kann Joel Aguiekum diese Saison sogar noch ein Erfolgserlebnis feiern mit einem möglichen Aufstieg. So, dann kommen wir, wie ihr das hier von uns kennt, zum Gegnercheck, denn der Hamburger SV spielt wieder Bundesliga-Fußball am Wochenende, morgen am Samstag ist der 7. Spieltag. 18.10. um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig und es werden, je nachdem welchen Medienbericht man glaubt, zwischen 7.000 und 10.000 HSV-Fans erwartet. Also das ist eine absolut starke Kulisse, die HSV-Fans da wieder auf die Beine stellen. Bilanz der beiden Vereine aktuell in der Bundesliga, der HSV, die letzten 5 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, aber zuletzt 3 Spiele ungeschlagen, das sensationelle 4-0 gegen Mainz 05 und aktuell 9. Platz mit 8 Punkten. RB Leipzig, die letzten 5 Spiele sogar 4 Siege, 1 Unentschieden, zuletzt 1-1 gegen den BVB. Man hat bisher nur gegen den FC Bayern verloren, das ist auch eine herbe Klatsche, 0-6. Aber man ist 3. Platz mit 13 Punkten, also da kommt eine richtig schwere Aufgabe auf den HSV zu. Auch wenn man auf die Bilanz gegen Leipzig guckt, man hat ja noch 2 Jahre in der Bundesliga zusammen verbracht, bevor der HSV abgestiegen ist. Und er hat 2 Pokalspiele gegeneinander gehabt. Die Bilanz ist 1 Sieg für den HSV. Es war ein 0-3 in Leipzig. Vielleicht macht das ein bisschen Hoffnung. In der Abstiegssaison 1 Unentschieden und 4 Niederlagen. Zuletzt 2-mal im DFB-Pokal. Unter anderem das Halbfinale im Jahr 2019. Das war während der Zweitliga-Jahre. Und zuletzt in der zweiten Runde ein 0-4. Eine 0-4-Klatsche, noch mit Tim Walter damals als Trainer. Verletzte beim HSV war mit Omari, Silvan Hefti und Fabio Vera ist immer noch gesperrt. Yusuf Paulsen, hatte ich schon gesagt, ist wiederum zurück im Kader. Bei RB Leipzig werden ausfallen Max Finkgräfe als Linksverteidiger, Benjamin Henrichs als eigentlich gesetzter Rechtsverteidiger und Kostas Nedeljković, den sie als Rechtsverteidiger-Talent geholt haben. Bevor wir zur Spielweise kommen und zu den Gefahren und Chancen für den HSV, vielleicht erstmal ein paar Spiele, auf die ihr achten könnt am Wochenende. Der beste Torschütze von RB ist Johan Bakayoko. Er hat 2 Tore geschossen. Insgesamt hat RB gerade mal 8 Tore geschossen, was ich nach 7 Spielen oder 6 Spielen für eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga persönlich sehr wenig empfinde. Bester Scorer ist Romelu, der brasilianische Stürmer, den sie vor der Saison geholt haben. Der hat 4 Scorer gemacht bis jetzt. David Raum natürlich ein erwähnenswerter Name, ist Kapitän, Nationalspieler, hatte jetzt eine gute Länderspielpause für Deutschland hinter sich. Und Christopher Baumgartner, Asan Ouedraogo kann man hier auch nennen, die so das neue kreative Zentrum bilden, nachdem unter anderem Xavi Simmons RB Leipzig verlassen hat. Kommen wir zur Spielweise. Unter Trainer Ole Werner, der ja letztes Jahr noch bei Werder Bremen war, jetzt bei RB Leipzig, spielt Leipzig ein flexibles 4-3-3. Im Tor ist aktuell Altmeister Gulaschi gesetzt, noch vor Maarten van de Voort. Das hatte man vor der Saison ja auch anders erwartet. Rechtsverteidiger ist aktuell in Abwesenheit von Benjamin Henrichs gesetzt, Riedle Baku. Innenverteidigung Orban und Lukeba, Linksverteidiger Raum. Auf der 6, die spielen eine 4-3-3 mit einem Sechser und 2 Achtern, ähnlich wie man es vom HSV kennt aus den letzten Zweitliga-Jahren, ist Seiwald. Die 8 habe ich schon erwähnt, Baumgartner und Ouedraogo. Und vorne eine Dreierreihe von links nach rechts, Nusa, Romelu und Bakayoko. Von der Bank können die echt auch noch einiges bringen. Wie gesagt, ein Van de Voort auf Torwart, aber auch ein Bichabu, auf Innenverteidiger, Lukas Klostermann auf Innenverteidiger, Haidara im zentralen Mittelfeld, Gomis auf links außen, Diomande auf außen. Also da Konrad Harder, dänischer, norwegischer, nicht dänischer, Stürmer. Also da kommt einiges nach, ehrlicherweise. Das war wirklich ein richtig schwerer Brocken hier für den HSV, allein schon vom Personal. Was kann man zur Spielweise sagen? Unter RB Leipzig kombiniert RB so ein bisschen diesen RB-typischen Fokus aufs Gegenpressing, was man ja so kennt. Diese RB-Schule, sagt man ja immer, mit einer hohen Intensität und einer klaren Struktur im Ballbesitz, die vorrangig auf diesem 4-3-3 basiert. Werner legt außerdem Wert darauf, die Taktik flexibel an den Gegner anzupassen, und versucht aber in allen Spielphasen die Kontrolle zu behalten mit RB über das Spiel und den Ballbesitz. Was lässt sich über RB sagen? Wie gesagt, er ist flexibel. Er hat in Bremen unter anderem ein 3-5-2 oder in Kiel oder ein 3-4-3 gespielt. Bei RB ist das Grundgerüst jetzt dieses 4-3-3. Aber die Taktik ändert er manchmal auch phasenweise, je nach Gegner. Dann natürlich, ich habe es schon angedeutet, Gegenpressing und Intensität. Der HSV, HSV sage ich jetzt schon, da wieder da ein Versprecher drin. RB Leipzig will einen aggressiven und ambitionierten Fußball spielen lassen, bei dem die Mannschaft den Gegner früh unter Druck setzt, um den Ball zu gewinnen und so viele offensive Ballgewinne wie möglich zu erzielen und dann schnell umzuschalten. Das ist natürlich ein grundlegendes Element für das RB-Konzept. Wo ist hier eine Gefahr für den HSV? Natürlich hohe Ballverluste. Du bist unsortiert in der Hintermannschaft. Das birgt natürlich die Gefahr, dass du dann überlaufen wirst und RB sich mit großen Räumen zu Torchancen kombinieren kann. Und dann haben die da vorne einfach auch abschlussstarke Spieler, die da die Tore schießen können. Aber es birgt auch eine Gefahr, dass der eigene Spielaufbau so nicht möglich ist, wenn man unter ständigem Druck steht und der HSV vor allem mit langen Bällen auf wahrscheinlich dann ja wieder Königsdörfer arbeiten muss, die RB mit den kopfballstarken Innenverteidigern Orban und Lukeba einfach auch gut wegverteidigen kann. So ehrlich muss man sein. Dann setzt RB, wie gesagt, auf Struktur im Ballbesitz. Mit diesem 4-3-3, die Spieler wissen, welche Räume besetzt werden müssen. Aber es beinhaltet auch Positionswechsel und variable Raumdeckung. Wo ist hier eine Gefahr in meinen Augen für den HSV? Gerade bei diesen Positionswechseln braucht es echt eine hohe Disziplin. Da muss man sich immer wieder den Gegner übergeben. Und da können schon kleinste Fehler echt Lücken reißen. Und dann ist die Defensive wieder unsortiert. RB kann vielleicht einen Flügel überladen oder entstehen generell Überzahlen und kommt auf einmal dann aus dem Zentrum zum Abschluss. Und das ist wieder eine sehr hohe Chance auf ein Tor. Und Standards sind auch bei RB. RB ist eine sehr gute Standardmannschaft in der Bundesliga. Asan Ouedraogo ist da als Kopfballspieler echt deren erste Anspielstation, der dann meistens zurück in die Mitte legt und dann ist irgendein Stürmer da. Aber auch Freistöße aus näherer Distanz. Wir haben es jetzt gesehen gegen Köln, David Raum. Und das hat er ja auch gegen Luxemburg gemacht für die Nationalmannschaft. Also da muss der HSV echt aufpassen auf die Standardsituation und die echt diszipliniert verteidigen. Beziehungsweise auch aufpassen, dass man RB, ich sag's jetzt mal, keine dummen Freistöße schenkt, irgendwie direkt vorm Strafraum. Chancen für den HSV gibt es aber natürlich auch, wie in jedem anderen Fußballspiel. Das ist für mich zum einen das Duell in der Mittelfeldzentrale. Wenn Remberg und Sambi Lokonga es schaffen, Baumgartner und Oedra Ogo, jetzt wird es ein bisschen floskelig, die Lust am Spielen wegzunehmen, ihnen auf den Füßen zu stehen, dann schafft man es vielleicht RBs kreative Schaltzentrale, sowohl im Ballbesitz als auch bei den Umschaltmomenten auszuschalten und zwingt RB auf die Außen zu gehen, was man dann vielleicht besser verteidigen kann, wenn RB dann vor allem über Raum und Baku mit hohen Flanken in die Mitte arbeiten muss. Da hat der HSV mit Vuškovic ja einen exzellenten Flankenverteidiger. Aber auch Daniel Elfadli hat da echt Talent, was das betrifft. Also das könnte dem HSV echt helfen, RB von Torchancen fernzuhalten. Und man muss dann ja aber auch selber Tore schießen. Deswegen das Überspielen der ersten Pressinglinie. Das ist gegen Mainz sehr gut gelungen, was ja auch eine sehr aggressiv pressende Mannschaft war. Gelingt das dem HSV, vor allem diese erste Pressinglinie zu überspielen, dann klappt es vielleicht gerade über außen, eigene Umschaltsituationen und schnell zu fahren, über die Schienen mit Mohamed Dompe oder Gosho Leishmili Philippe und ein Königsdörfer, der immer wieder auf eine Seite nach außen kippt, da eine Überzahl zu entstehen und dann vielleicht den Ball in die Mitte zu geben und da durch zum Beispiel einen Sambi Lokonga, einen Gosho Leishmili, zu wem auch immer, durch Abschlüsse zu kommen. Vielleicht auch irgendwann im Laufe des Spiels Josef Paulsen, den man dann auch hoch in der Mitte anspielen kann. Also das ist so der Plan, den ich für den HSV hier sehe, wie man zu Torchancen kommen kann. Und was auch ein Soft-Faktor ist, aber was ein Faktor sein wird, es kann echt ein gefühltes Heimspiel werden mit diesen 7.000 bis 10.000 Fans. RB ist jetzt nicht so bekannt dafür, dass das ein Hexenkessel ist. Die fangen langsam an, dass sich da auch eine Ultraszene bildet, aber das ist nicht vergleichbar, logischerweise, das wissen wir alle, mit Vereinen wie Frankfurt, Dortmund und Co. oder auch dem HSV. Deswegen, da werden 10.000 Leute sein, die den HSV hoffentlich zu einem körperlichen Kampfspiel pushen, den der HSV hier liefern muss, die jede Aktion abfeiern, so ein bisschen wie die nordirischen Fans das gemacht haben jetzt gegen die deutsche Nationalmannschaft. Und das kann, finde ich, echt ein großer Faktor werden. Also hier auch nochmal der Appell an jeden HSV-Fan, der das hier hört und dann morgen im Stadion ist, richtig schön laut sein, richtig schön mitmachen und den HSV nach vorne peitschen. Entschuldigung. Dann komme ich zu meinem Aufstellungstipp und zum Ergebnistipp zur Aufstellung. Ich glaube, dass sich wenig ändern wird zu Mainz, beziehungsweise ich würde gar nichts ändern. Ich würde Heuer Fernandes im Tor lassen, logischerweise. Ich fand die Idee mit Capaldo auf rechten Innenverteidiger sehr gut, würde hier dran nichts ändern. Und es klang auch so, wie er drüber geredet hat, jetzt unter der Woche, als ob es erstmal dabei bleibt. Mario Vuškovic ist für mich gesetzt im Zentrum. Daniel Elfadli aktuell in Abwesenheit von Torunariga und eigentlich auch in meinen Augen, wenn Torunariga zurückkommt, jetzt erstmal der gesetzte linke Innenverteidiger. Gosho Leishmili auf der rechten Schiene muss man ein bisschen gucken, hat sich leicht verletzt beim letzten Training jetzt am Donnerstag. Ob er spielen kann, sonst ist hier wahrscheinlich William Mickelbronk-Sies die erste Alternative. Sambi Lokonga und Rembeck sind für mich nach dem Mainz-Spiel jetzt in Abwesenheit von Vieira erstmal das gesetzte Mittelfeldzentrum. Danach, wird schwierig, wenn er da spielt, ehrlicherweise. Miro Muheim ist für mich nach wie vor gesetzt auf der linken Schiene, auch wenn er da ein bisschen noch Probleme zu haben scheint mit der neuen Rolle. Und vorne die Dreierreihe ist für mich aktuell auch gesetzt mit Philipp auf rechts, Königsdörfer im Zentrum und Dompe auf links. Glaube ich, dass der HSV was mitnimmt aus Leipzig? Ehrlicherweise, ich hoffe es, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird am Ende trotzdem eine Nummer zu hoch. Und das ist auch nicht die Kragenweite, in der wir Punkte holen. Und da sollte auch jeder sich ehrlich machen, dass wenn das eine Niederlage wird, dass das kein Drama ist. Außer es wird jetzt ein 7-8-0. Das würde ich jetzt hier ungern wollen. Aber ich glaube schon, dass der HSV in der Lage sein wird, RB einen echten Kampf abzuverlangen, ein enges Spiel draus zu machen. Und man hat auch gesehen, das habe ich auch gesagt hier im Podcast mit Ben schon in den letzten Folgen, es ist echt schwer, gegen den HSV Tore zu erzielen. Und ich sage am Ende, tippe ich auf einen 2-1 Sieg für RB Leipzig, aber ich glaube, der HSV wird das Spiel lange offen halten können.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, dann kommen wir zu unserer Rubrik, die ihr alle kennt, allseits beliebten Moin Mädels. Was gibt's zu sagen bei den HSV-Frauen? Die HSV-Frauen haben das Nordderby leider verloren mit 0-2. Ausgerechnet gegen Werder Bremen, ausgerechnet die Ex-Hamburgerin Larissa Mühlhaus traf zweimal vom Elfmeterpunkt, verzichtete dann aber aufs Jubeln. Und so ehrlich muss man sein, das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen können, wenn man ehrlich ist. Der HSV selbst hatte vor dieser atemberaubenden Kulisse von knapp 31.000 Zuschauern offensiv kaum Chancen und die wenigen Chancen wurden nicht effektiv genug genutzt. Werder wiederum auch einige Aluminiumtreffer dabei. Also das Ergebnis geht unterm Strich, auch wenn es wehtut, dann schon in Ordnung. Jetzt kommt ein echtes Sechs-Punkte-Spiel, ehrlicherweise im Abstiegskampf. Der HSV ist abgerutscht auf Platz 12, einen Platz, wie man so sagt, überm Strich mit 5 Punkten und empfängt jetzt Jena. Die sind 13. mit einem Punkt und stehen auf dem ersten Abstiegsplatz damit. Das ist Samstag, 14 Uhr im Volkspark. Und mit einem Sieg, wenn Essen am Freitag jetzt heute auch verliert, die ein schweres Spiel in Hoffenheim vor sich haben, wo eine Niederlage ehrlicherweise wahrscheinlich ist, könnte der HSV beide Abstiegsplätze auf 7 Punkte, also auf 3 ganze Spiele Differenz, erstmal distanzieren. Bei einer Niederlage wiederum wird man ganz tief von Essen und Jena in diesen Abstiegskampf mit reingezogen und Jena rückt auf jeden Fall schon mal auf einen Punkt mit ran und hat dann das Momentum. Das ist also ein ganz wichtiges Spiel, wo man echt die Daumen drücken muss. Ich hoffe, dass trotz der Tatsache, dass der große HSV der Männer relativ zeitgleich spielt, ein bisschen später, es einige Leute ins Stadion lockt und da trotzdem eine gute Kulisse entsteht. Das haben die Mädels verdient. Das ist ein wichtiges Spiel. Ich selbst werde nicht vor Ort sein können, aber ich werde es mir auf jeden Fall im TV angucken und dann irgendwann halt auf dem zweiten Screen, wenn die Männer anfangen zu spielen. Und wir drücken alle die Daumen und hoffen für die HSV-Frauen, dass sie das Ganze gewuppt kriegen und den im Abstiegskampf erstmal wieder so ein bisschen sich distanzieren können. So, das war jetzt eine Halbzeit HSV, ein bisschen kürzer als ihr es sonst kennt, nur eine halbe Halbzeit. Aber wie gesagt, Ben leider krank, gute Besserung an der Stelle. Und wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, dass ihr euch trotzdem gut vorbereitet fühlt auf das Wochenende gegen RB Leipzig. Nächste Woche dann hoffentlich wieder in der Stammbesetzung, wie ihr es von uns kennt. Und deswegen mache ich es jetzt ganz kurz und sage: Danke fürs Zuhören. Das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.